SWR 2 lesenswert. Feature.
Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin um Patent zu kaufen, um Patent zu kaufen und sich auszulaufen, durch die Straßen latschen und sich auszuquatschen, spricht die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin.
Oh, meine beste Freundin. Diese Mädchenfreundschaften in der Pubertät, die haben, glaube ich, nach außen hin was total Hermetisches.
Dass tatsächlich diese beiden Frauen lernen, wer bin ich, was kann ich sein, was möchte ich sein, an sich selbst, also an der Weiblichkeit sozusagen abarbeiten und nicht der Spiegel eines stärkeren Mannes sind. Das finde ich sehr gut.
Geliebte Feindin, Freundinnen in der Literatur. Ein Feature von Maike Albart.
Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden Geheimen.
Sagen wir mal, das Freundschaftsideal, wie es vor allem ja auch ja, in Deutschland vorherrschend war oder ist, hat ja auch sowas von Exklusivität.
Dazu kann es immer kommen, ja. Also es geht um Liebe und Verrat oder Treue und Verrat und dass etwas dann auseinanderfliegt, dass man es nicht mehr halten kann. Gerade da, wenn die Gefühle so heftig sind und es eben um solche heftigen Konflikte gibt wie in der Adoleszenz, wo sich alles erstmal neu formieren muss.
Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen.
Die beste Freundin. Jedes kleine Mädchen hat eine. Jede 14-Jährige braucht sie. Und keine erwachsene Frau kann auf sie verzichten. Ich übrigens auch nicht. Denn wer sonst hat ein Ohr für alles, was mich beschäftigt? Die Geschichte einer besonderen Frauenfreundschaft hat in den letzten Jahren Leserinnen weltweit in Atem gehalten. Elena Ferrantes' neapolitanische Saga über die beiden genialen Freundinnen Lila und Lenou. Aber natürlich pflegen Frauen immer schon untereinander enge Beziehungen und schreiben auch darüber. In der deutschen Romantik gab es einen regelrechten Kult um Freundschaft.
Wenn wir zurückgehen in der Geschichte, ne, haben wir schon frühe Dokumente von Frauenfreundschaften, zum Beispiel Caroline von Günderode und Bettina von Arnim. Im Vergleich zu Männerfreundschaften aber eher weniger, aber nicht, weil es keine Frauenfreundschaften gab oder weil sie nicht intensiv gepflegt worden sind, sondern weil nicht über sie berichtet worden ist, ne? Weil sie nicht so im Vordergrund standen oder nicht in der Öffentlichkeit standen. Das war ein ganz anderer Bereich. Also es gab auch gar nicht die Räume, in denen sich Frauen außerhalb jetzt ihrer Privatsphäre ja begegnen konnten. Und dass dieser ganze Freundschaftskult, das war eine Männersache, das hatte was mit Politik, das hatte was mit Öffentlichkeit zu tun, das hatte was mit zur Schaustellung zu tun, das war bei Frauen nicht, ja, hat so bei Frauen nicht stattgefunden.
Die Berliner Soziologin Erika Allewelt hat eine der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Studien über Frauenfreundschaften geschrieben. Zu den schönsten Zeugnissen aus dem wirklichen Leben gehören vielleicht die Briefe der Philosophin Hannah Arendt, die sich immer wieder ihren Freundinnen anvertraute. Charlotte Berat, Hilde Frenkel, Helen Wolf und vor allem auch der Schriftstellerin Mary McCarthy.
Palenville, New York, 20. August 1954. Liebste Mary, dein Brief war eine wirkliche Freude. Erst als ich ihn bekam, merkte ich, dass ich ihn erwartet hatte. Lass mich gleich mit dem Wichtigsten beginnen und den Kleinkram für nachher aufheben. Die schwachsinnige Nachdenklichkeit oder nachdenkliche Schwachsinnigkeit der Intellektuellen. Dein Beispiel: Warum soll ich meine Großmutter nicht töten, wenn ich das will? Solche und ähnliche Fragen wurden in der Vergangenheit einerseits von der Religion, andererseits vom Common Sense beantwortet.
Und da geht es auch immer wieder um, ja, zum Beispiel die gescheiterte Ehe bei Mary McCarthy. Also einerseits so das Intime, die der Austausch über Beziehungen, der Rat auch, der von der Freundin eingeholt wird. Und ja, auf jeden Fall, es geht auch um Inhaltliches. Da ist eine ganz starke thematische, inhaltliche Ebene auch da. Also ich meine, sie leben ja weit auseinander, auch es erfolgt sehr viel über Briefe, aber es gelingt ihnen, so eine Form von Intimität da auch darüber aufrechtzuerhalten. Man spürt förmlich in den Briefen oder in diesem Briefwechsel auch diesen Respekt und diese freundschaftliche Liebe, würde ich es sagen, die da herausspricht, genau.
Newport, 8. Dezember 1954. Liebste Hannah, bitte verzeih mir, dass ich nicht eher geschrieben habe. Wie immer war die Zeit bei dir wundervoll. Ich habe ständig an dich gedacht, aber irgendetwas scheint immer zwischen die Idee und den Brief zu treten. Gerade als ich dies zum Beispiel schrieb, vor 20 Minuten, gingen plötzlich alle Lichter aus. Heftiger Sturm vom Meer und bittere Kälte, wie man sie aus der Kindheit erinnert. Mein Roman geht voran, aber du redest mir schrecklich ins Gewissen, sobald Sex auftaucht. Während einer Verführungsszene, die ich gerade schreibe, zupfst du mich am Ärmel und sagst, stopp. Und deine Proteste waren in meiner Fantasie so wirksam, dass ich alles umgeschrieben habe und es aus der Sicht des Mannes zeige statt der Heldin. Aber ich fürchte, es wird dir immer noch nicht gefallen.
Die geliebte Freundin wird hier zu einer ästhetischen Instanz, so ironisch Mary McCarthy damit auch umgeht. Die Briefe der beiden spiegeln nicht nur europäische und amerikanische Geistesgeschichte, sie haben literarische Qualitäten.
Das Interessante ist, dass Frauenfreundschaften eigentlich erst in der letzten Jahrhundertwende, also hin zum 20. Jahrhundert, in die Öffentlichkeit treten. Und erst eigentlich in den letzten Jahren sich der Diskurs ein Stück weit verändert und auf einmal Frauenfreundschaften als die Freundschaften gehandelt werden, indem man Frauenfreundschaften zuschreibt, dass sie besonders intensiv sind, dass sie die eigentlichen Freundschaften oder das eigentliche Freundschaftsideal repräsentieren, nämlich den Austausch, dieses Persönliche, die Ganzheitlichkeit. Und das ist wiederum ein Stück weit ein Paradox, weil Frauenfreundschaften zuvor ja auch als ja, trivial oder Klatschgemeinschaften gesehen worden sind.
Die beiden Frauen waren allein in der Londoner Wohnung. Soweit ich sehe, sagte Anna, als ihre Freundin vom Telefon in den Flur zurückkam, soweit ich sehen kann, ist alles am Zusammenklappen. Molly war eine Frau, die viel telefonierte. Als es klingelte, hatte sie gerade gefragt, also, was gibt's für Klatsch?
Die englische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Doris Lessing, 1990 in Persien geboren und aufgewachsen in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, erfand um 1960 herum ein Freundinnenpaar, das Epoche machen sollte, die Heldinnen ihres goldenen Notizbuches. Die eine, die zarte Anna Wulff, Verfasserin eines Romans und von einer Schreibblockade geplagt, trägt unverkennbar autobiografische Züge. Bei der anderen handelt es sich um die ungestüme Molly, groß und attraktiv, mit einem exzentrischen Kleidungsstil, die sich als Schauspielerin durchschlägt. Nach einem Jahr im Ausland kehrt sie 1957 nach London zurück.
Aber weißt du was? Während du weg warst, habe ich entdeckt, dass wir beide für eine Menge Leute praktisch austauschbar sind.
Das hast du jetzt erst kapiert,
sagte Molly, triumphierend wie immer, wenn Anna Fakten zur Sprache brachte, die, was sie selber anbelangte, offenkundig waren. In dieser Freundschaft war früh Bilanz gezogen worden. Molly war insgesamt weltklüger als Anna, die wiederum eine überlegene Begabung besaß. Anna hatte ihre eigenen, sehr persönlichen Ansichten. Nun lächelte sie und gab damit zu, dass sie sehr langsam gewesen war.
Komisch, wo wir in jeder Beziehung doch so verschieden sind, sagte Molly. Ich nehme an, dass wir beide dieselbe Art leben, ja nicht heiraten und so weiter. Das ist alles, was Sie sehen.
Ungebundene Frauen, sagte Anna ungezwungen. Mit einem für Molly neuen Zorn, der ihr einen weiteren raschen, prüfenden Blick von ihrer Freundin eintrug, fügte sie hinzu, Sie definieren uns immer noch im Hinblick auf Männerbeziehungen, sogar die besten von ihnen.
Wir tun's doch auch, oder etwa nicht,
sagte Molly ziemlich scharf.
Bis zu ihrem Tod im November 2013 war Doris Lessing in Hampstead Heath im Norden Londons zu Hause, wo ich sie im September 2007 besuchte. Es war das Jahr, in dem sie den Literaturnobelpreis bekommen sollte, aber davon ahnte sie damals noch nichts. Ich betrat eines dieser englischen Puppenstubenreihenhäuser. Eine rundliche alte Dame mit einem langen blauen Rock stand vor mir. Ein Herrenoberhemd über dem T-Shirt. Unprätentiös und selbstironisch.
You get more irritable.
Übrigens wird man nicht weiser im Alter, nur leichter zu verärgern. Weiser kein bisschen, eher genervter.
Just get cross.
Am neugierigsten war ich natürlich auf ihre Frauenfreundschaften. In den 1950er Jahren schien kaum etwas wichtiger zu sein.
Damals war das einfach so. Und ich muss sagen, dass das eine gute Sache war. Auf diese Weise hat man viel über das Leben gelernt. Sagen Sie, haben Sie meine beiden Autobiografien nicht gelesen?
You're making statements, it's not true.
Doris Lessing wird etwas unwirsch. So weit ist es doch nicht her mit der weiblichen Solidarität. Etwas Kratzbürstiges gehörte aber zu ihr. Auch als Autorin hat Lessing immer wieder polarisiert, was sie schulterzuckend in Kauf nahm. Ende der 1950er Jahre begann sie, über weibliches Rollenverständnis zu schreiben und von Lebenskrisen und Identitätssuche zu erzählen.
Wer aus dem Ausland kam, gehörte nicht dazu und konnte mit allen möglichen Leuten Beziehungen anknüpfen. Das war ein großer Vorteil. Man nahm sich enorme Freiheiten heraus, die Engländer nicht hatten. Ich besaß ganz einfach einen kühlen Blick und hatte Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Ländern. Das ist für eine Schriftstellerin sehr nützlich. In Afrika war alles viel freier als in England.
Und vielleicht war dieser distanzierte Blick die Voraussetzung für Lessings 1962 erschienenes, aufsehenerregendes, goldenes Notizbuch.
Anna war klein, dünn, dunkel, zerbrechlich, mit stets wachsamen Augen und einer lockeren Frisur. Sie war im Großen und Ganzen mit sich zufrieden, aber sie war immer gleich. Sie beneidete Molly um ihre Fähigkeit, ihre Stimmungswechsel nach außen zu kehren. Anna trug gepflegte, feine Kleidung, die zum Förmlichen, vielleicht auch ein bisschen zum Sonderbaren tendierte. Sie vertraute darauf, dass ihre zarten, weißen Hände und ihr kleines, spitzes, weißes Gesicht Eindruck machten. Aber sie war schüchtern, unfähig, sich durchzusetzen und wurde ihrer eigenen Überzeugung nach leicht übersehen. Wenn die zwei Frauen zusammen ausgingen, dann hielt sich Anna absichtlich im Hintergrund und stellte sich auf die dramatische Molly ein. Wenn sie allein waren, war es eher so, dass sie die Führung übernahm. Aber dies galt in keiner Weise für den Anfang ihrer Freundschaft. Molly, die sprunghaft, offen und taktlos war, hatte Anna unverhohlen bevormundet.
Hier kommt alles vor, was Schriftstellerinnen an Freundinnenpaaren immer wieder fasziniert. Das Hin und Her zwischen Bewunderung, Zuneigung, Unterwerfung und Rivalität. Das Austarieren der Rollen, die starken Gefühle. Das goldene Notizbuch dreht sich um Annas komplizierten Selbstfindungsprozess. Denn die knapp 40-Jährige schwankt zwischen verschiedenen Verhaltensmustern, Pflichten und Bewusstseinszuständen.
Langsam lernte Anna, für sich selbst einzutreten, womit die Dienste ihrer Psychoanalytikerin Mother Sugar eine ganze Menge zu tun hatten. Sogar jetzt gab es noch Augenblicke, in denen sie Molly eigentlich widersprechen sollte und es nicht tat. Sie gestand sich selbst ein, dass sie ein Feigling war. Immer würde sie lieber nachgeben, statt Streitereien und Szenen zu erleben. Ein Streit würde Anna über Tage hinaus niederstrecken, während Molly dabei erst aufblühte. Sie würde in einen Tränenschwall ausbrechen, unverzeihliche Dinge sagen und das Ganze einen halben Tag später vergessen haben, während die geschwächte Anna in ihrer Wohnung wieder zu sich kam. Dass sie beide labil und wurzellos waren, Wörter, die aus Mother Sugars Ära datierten, gaben beide offen zu.
Der drohende Zerfall des Ichs lagert sich auch in der Form ab. Lessings Roman besteht aus lauter einzelnen Notizbüchern, die erst am Ende miteinander verklammert werden. Das goldene Notizbuch kann bis heute als Höhepunkt von Doris Lessings Werk gelten. Auch international war es ihr erfolgreichstes Buch. Man feierte, verdammte oder verehrte es bibelgleich. Endlich sagte jemand, wie es um die weibliche Seele wirklich bestellt war. Endlich erzählte jemand von Freundschaften unter Frauen.
To begin with, it had a lot of bad, very diverse views.
Der Roman wurde sehr unterschiedlich bewertet. Manche Leute hassten ihn, andere mochten ihn. Es war von Anfang an ein sehr kontroverses Buch. Ich hatte damit nicht gerechnet, denn ich besaß eine gewisse Unschuld. Ich schrieb es ganz einfach. Aber einige Leute haben mich in dieser Kontroverse dann sehr unterstützt. Bekannte Schriftsteller, Journalisten. Diese Angelegenheit durchzustehen hat mir viel gebracht.
And anyway, you know, you learn to go through all this. It's not the first book I've written that.
Und es war übrigens auch nicht mein erstes Buch, das für Diskussionen sorgte. In Deutschland und Frankreich hieß es, der Roman sei zu aggressiv, also wurde er nicht veröffentlicht. Dabei war er schon überall auf der ganzen Welt erschienen. Aber in Frankreich und Deutschland? Nein.
Everybody in the world, but France and Germany knew.
Lessings französischer Lektor war so empört, dass er das Buch seiner Freundin an den Kopf warf und sie damit auch noch traf. Auch in Deutschland war es 1962 für eine ungeschönte weibliche Introspektion zu früh. Als das goldene Notizbuch 16 Jahre später endlich auch bei uns rauskam, kürte es die Frauenbewegung zum Manifest des Geschlechterkampfes. Lessing gefiel das gar nicht. Die Schriftstellerin ließ sich nicht vereinnahmen, auch nicht vom Feminismus. Ideologien waren ihr spätestens seit ihrem Austritt aus der Kommunistischen Partei 1956 ein Graus. Als sich in der Bundesrepublik bald ganze Wohngemeinschaften auf das goldene Notizbuch beriefen, war Doris Lessing längst in ganz andere Sphären eingetaucht und schrieb Science-Fiction-Romane. Aber Frauenfreundschaften wurden nach und nach in vielen Bereichen zum Thema.
Also da haben wir so eine Veränderung im Diskurs im Grunde und auch in der Forschung oder auch die Forschung, da gibt es ja einige Dinge zu Geschlechtsunterschieden in Freundschaften, einige Studien, auch die weisen sozusagen darauf hin, dass das, was Frauenfreundschaften kennzeichnet, das Face-to-Face sei, im Gegensatz zu Männerfreundschaften, wo eher das Side-by-Side, das etwas Gemeinsame oder das gemeinsame Tun im Vordergrund steht.
Ja, was sagt denn da die beste Freundin? Sag doch mal was zu mir, was dir so gerade einfällt. Ich kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte. Wir vertragen uns beide so gut.
Ja, wir vertragen uns so furchtbar gut.
Dass wir uns beide gut zusammen vertragen. Es ist kaum noch auszuhalten, wie gut wir uns beide vertragen.
Es wird vorausgesetzt, dass dazu die Fähigkeit besteht. Aber wir haben auch gerade bei Erwachsenen, wenn man sich umhört, also es ist ja auch ein großes Leid, was mit Freundschaft einhergeht. Und es ist nach wie vor meines Erachtens ein Thema, was nicht tabuisiert ist, aber was schon in die Richtung geht. Man spricht nicht sozusagen über die dunkle Seite der Freundschaft. Ja, es ist dieses Freundschaftsideal, was so hochgehängt wird. Und jeder, der dem nicht nachkommen kann, sucht erstmal sozusagen die Schuld bei sich selbst. Und das konnte ich auch beobachten, ja, dass dann doch sehr viel Unbehagen oder auch Trauer bei den Frauen ausgelöst hat. So.
Aber Schriftstellerinnen verstehen sich genau darauf und durchdringen die dunkle Seite von Freundschaft. Einer gelang mit ihrem vierbändigen Romanzyklus über zwei neapolitanische Freundinnen, der in Deutschland zwischen 2016 und 18 erschien, sogar ein Welterfolg. Der geheimnisvollen Elena Ferrante.
Unsere Puppen, Nu und Tina, waren nicht glücklich. Die Schrecken, die wir Tag für Tag erlebten, waren auch ihre. Wir trauten dem Licht auf den Steinen nicht und auch nicht dem auf den Häusern, auf dem Umland und auf den Menschen draußen und in den Wohnungen. Wir ahnten die dunklen Winkel, die unterdrückten Gefühle, die immer kurz vor dem Ausbruch standen. Und diesen schwarzen Löchern, diesen Abgründen, die sich dahinter unter den Wohnblocks unseres Viertels auftaten, schrieben wir alles zu, was uns am helllichten Tag erschreckte. Don Achille zum Beispiel befand sich nicht nur in seiner Wohnung im obersten Stockwerk, sondern auch darunter. Er war eine Spinne unter Spinnen, eine Ratte unter Ratten, eine Gestalt, die jede Gestalt annahm. Ich stellte mir vor, dass sein Mund wegen seiner langen Hauer offen stand, dass er einen glasierten Steinkörper hatte, auf dem Giftpflanzen wuchsen, und dass er ständig darauf lauerte, alles, was wir durch die kaputten Ränder des Metallrosts fallen ließen, mit einer riesigen schwarzen Markttasche aufzufangen. Lila wusste um meine Angst. Meine Puppe sprach laut davon. Deshalb schob sie Tina,
kaum, dass sie sie bekommen hatte, gerade an dem Tag, als wir ohne ein einziges Wort, nur mit Blicken und Gesten zum ersten Mal unsere Puppen getauscht hatten, durch den Spalt des Metallrosts und warf sie in die Finsternis.
Die freche Lila nimmt der schüchternen Ich-Erzählerin Lenou das weg, was ihr am liebsten ist, ihre Puppe. Von nun an sind die beiden aneinander gebunden. Ich bin im Quartiere Luzzati in Neapel unterwegs, dem furchteinflößenden Rione aus dem Roman. Heute ein unspektakuläres, eher tristes Viertel. Wohnblock reiht sich an Wohnblock. Vor den Fenstern hängt Wäsche. Beim Fischhändler warten ein paar Kunden. Vor der Frühstücksbar sitzen Männer auf Plastikstühlen. Weiter hinten ragen moderne Hochhäuser in den Himmel. Den Tunnel, der unter den Bahngleisen hindurchführt und den Lila und Lenou im Roman eines Tages durchqueren, gibt es tatsächlich. Genauso wie die Kirche und die Piazza. Die funktionalen Mietskasernen mit den Innenhöfen aus den 1910er Jahren, in denen meine geniale Freundin spielt, sind noch das Schönste in der Umgebung. Für die Fernsehserie, die auch wegen der beiden Freundinnen so erfolgreich war, wurde das Viertel in der Gegend von Caserta nachgebaut. Elena Ferrante schreibt weiter aus dem Verborgenen. Sämtliche Spekulationen über ihre vermeintliche Identität liefen ins Leere. Ob sie das Neapel von heute überhaupt so gut kennt? Ihre große Stärke ist die psychologische Gestaltung ihrer Figuren. Elena Ferrante kann ich nicht treffen, aber ihre Übersetzerin Karin Krieger.
Was ich ganz neu und ganz wichtig finde, ist, dass die beiden gleichberechtigt sind. Dass zwei Mädchen, später Frauen, über einen so langen Zeitraum von 60 Jahren, ich weiß nicht, wie oft es das in der Literaturgeschichte schon gab, begleitet werden, erzählt werden und dass sie nicht in Abhängigkeit von einer männlichen Sicht erzählt werden, also erstmal aus der Sicht einer weiblichen Sicht und außerdem auch untereinander aufeinander bezogen sind, ohne dass es eine lesbische Beziehung wäre, sondern sie werden wirklich mit ihrem ganzen Leben erzählt und der Beziehung, die sich zwischen diesen beiden Leben entwickelt. Und ich glaube, dass Ferrante großen Wert darauf legt, dass die Beziehung zu einem Mann oder eben im Laufe des Lebens vielleicht zu mehreren Männern ein Teil des weiblichen Lebens ist, aber nicht das ganze Leben ist. Das finde ich ganz wichtig.
Wir hielten uns an der Wandseite. Ich zwei Stufen hinter ihr und unschlüssig, ob ich den Abstand verringern oder vergrößern sollte. Ich zitterte. Jedes Geräusch, Schritte oder Stimmen war Don Achille, der uns einholte oder uns entgegenkam mit einem großen Messer, so einem, mit dem man Hühnern die Brust aufschlitzt. Wir blieben oft stehen. Und jedes Mal hoffte ich, dass Lila sich zur Umkehr entschloss. Lila ging weiter. Und ich hinterher. Sie war davon überzeugt, etwas Richtiges und Notwendiges zu tun. Ich hatte jeden guten Grund vergessen und war garantiert nur dort, weil sie dort war. Langsam gingen wir dem größten unserer damaligen Schrecken entgegen. Wir stellten uns der Angst und spürten ihr nach. Auf der vierten Treppe tat Lila etwas Überraschendes. Sie blieb stehen, wartete auf mich und als ich zu ihr kam, griff sie nach meiner Hand. Das änderte alles zwischen uns. Für immer.
Diese Episode bestimmt den gesamten ersten Teil der Tetralogie und blitzt auch später immer wieder auf. Dass Don Achille eines Tages ermordet wird, fügt sich nahtlos ein in den Kosmos der beiden Heldinnen. Denn Totschlag ist ebenso alltäglich wie die Verrücktheit der Nachbarin Melina. Elena Ferrante versteht sich glänzend auf den typischen Serieneffekt. Eingeführte Figuren tauchen in wechselnden Konstellationen auf. Mal gehören sie zu dieser Fraktion, mal zu jener. Und jedes Mal kommt eine neue Eigenschaft zum Vorschein. Am schillerndsten ist Lila, die mit ihrer ungezügelten Kraft und bewussten Ambiguität zu den prägnantesten Frauengestalten der neueren italienischen Literatur zählt. Lilas quecksilbrige Intelligenz schlägt ihre anpassungswillige Freundin Lenou in jeder Lebensphase neu in den Bann.
Also wahrscheinlich sind sie zwei Seiten einer Medaille, diese beiden. Sie ergänzen sich wunderbar. Ne? Die eine lernt von der anderen und umgekehrt. Das geht ja bis dahin, dass wir manchmal gar nicht so genau wissen, wer ist eigentlich die geniale Freundin. Weil wenn wir uns wirklich an die Wörter klammern würden, ja, und an das, was Elena Ferrante oder wer auch immer schreibt oder Lenou erzählt, müsste Lenou die geniale Freundin sein. Weil etwa gegen Ende des ersten Bandes sagt Lila zu ihr, du bist meine geniale Freundin. Daher auch der deutsche Titel, meine geniale Freundin. Aber wir als Leserinnen, Leser, merkwürdigerweise empfinden wir immer Lila als die geniale Freundin. Schon daran merkt man also, dass die Unzertrennlichkeit der beiden besteht darin, dass sie sich ergänzen und dass das auch immer schwankt. Und es ist auch nicht so, dass die eine die Wasserträgerin der anderen ist. Also nicht die eine ist die Heldin und die andere arbeitet ihr zu, sondern es geht hin und her und jede kann mal, ist mal stark, mal schwach, so wie eben im wirklichen Leben.
Nach der Grundschule darf die hochbegabte Lila nicht weiterlernen. Der Vater verbietet es ihr. Lenou, die weniger talentiert ist, aber zäh und neugierig, schafft es aufs Gymnasium. Lila bittet die Freundin, für sie mitzulernen und alles Wissen aufzusaugen. Für Lenou ist das wohltuend.
Sie wird ja sehr entwertet eigentlich zu Hause oder nicht gesehen, kaum gesehen, nicht wahrgenommen. Und das findet sie ja bei der Lila, weil die kann sich zeigen oder übertreibt es vielleicht sogar, aber die kann das. Sie bleibt ja so im Schatten. Ja, genau, und kann dann teilhaben, also da dran und auch etwas für sich rausholen und integrieren. Muss eben nicht dieselben schmerzhaften Erfahrungen machen wie die Freundin, die ja eigentlich aus ihren Talenten oder ihrem Potenzial dann so wenig machen kann, was ja auch sehr traurig ist.
Die Psychoanalytikerin Susanne Kittilitschko kennt die Untiefen von Mädchenfreundschaften und ihre Folgen bis ins Erwachsenenalter aus der Arbeit mit ihren Patientinnen. An der Ferrante-Reihe fasziniert sie die komplexe Dynamik.
Beide Familien verändern sich eigentlich ganz wenig, ne, oder gar nicht. Und vielleicht könnte man auch sagen, also das ist natürlich dramaturgisch, wahrscheinlich ein Kunstgriff, aber so, die können nicht mithalten mit dem großen Entwicklungspotenzial ihrer Kinder, ihrer Mädchen. Und das lässt die natürlich auch sehr aufeinander angewiesen sein oder dass die sehr aufeinander angewiesen sind, dann eben in ihrem Bestreben weiterzukommen, ja, weil die sind ja sehr starr, sehr verharrend, passiv, die bleiben ja so eigentlich, wie sie sind. Also da kann man ja auch sehen, wie groß das selbstzerstörerische Potenzial ist, was dort in den Familien angelegt ist und was die beiden Mädchen natürlich auch in sich haben und irgendwie versuchen, damit klarzukommen, das zu bewältigen, das umzuschreiben, umzusteuern dann eben in ihren Leben.
Also sie hat eben nicht so eine rosa Blüten, schöne Freundschaft, ja, die Mädchen, die sich immer lieben, und auch nicht gesagt, dass eine 60 Jahre lange Freundschaft immer nur eitel Sonnenschein ist. Im Gegenteil, sie schildert eben, dass diese Freundschaft hält, obwohl es Verrat gibt, obwohl es Streitereien gibt, obwohl sie sich auch manchmal jahrelang gar nicht sehen, auch unterschiedliche Wege gehen. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, da zieht dieses Buch und auch diese Beziehung dieser beiden Frauen sehr viel Spannung heraus, dass die beiden sich gegenläufig entwickeln.
Ja, also man muss sich ja vorstellen, worum geht es in der Adoleszenz? Es geht in der Adoleszenz um große Entwicklungsaufgaben. Ablösung von der Familie, Aneignung der körperlichen Veränderungen und Ausbildung einer eigenen Position und Identität. Und das ist enorm schwierig. Und vor dem Hintergrund dieser Entwicklungsaufgaben sucht sich das Mädchen eine Bündnispartnerin und schafft mit dieser Bündnispartnerin einen Raum, einen geschützten Raum. Und in dem kann es diese neuen Erfahrungen erproben oder bewältigen, die Schwierigkeiten, Probleme solidarisch oder auch schwierig, aber trotzdem bahnt dort eben diesen Raum. Man kann sagen, ja, die Konflikte mit der Mutter oder die Beziehungen mit der Mutter, die Enttäuschungen an der Mutter, aber auch an der Schwester, also die bilden da natürlich etwas vor oder liefern auch den Stoff. Aber es ist nicht nur Wiederholung, sondern es geht über Wiederholung hinaus. Es ist auch ein schöpferisches Potenzial, was da frei wird. Denn man wiederholt ja nicht nur, um es zu wiederholen, sondern man wiederholt Beziehungen ja auch gerade, um sie zu verändern, um sie neu zu bewältigen, um befriedigendere Beziehungen zu gestalten und zu finden. Und das ist quasi die Funktion, könnte man sagen.
Also ich habe die eine, die Elena, die Lenou, die Ich-Erzählerin, die sich aus der Unsichtbarkeit, sie ist ja zum Anfang so eine Art graue Maus, in die Sichtbarkeit entwickelt im Laufe ihres Lebens. Und Lila auf der anderen Seite, die immer präsent ist, immer die Szene beherrscht, die entwickelt sich von der Sichtbarkeit zunehmend und zwar sehr, sehr bewusst in die Unsichtbarkeit. Das finde ich sehr, sehr spannend. Bis dahin, dass sie ganz verschwinden möchte, was wir ja gleich auf der ersten Seite erfahren. Und damit verbunden ist aber auch ein unglaublicher Verrat eigentlich dieser Elena, mit der wir uns, da sie ja die Ich-Erzählerin ist, auch gerne irgendwie identifizieren möchten, was aber schwer fällt, weil sie verrät eigentlich die Interessen der Lila, die will nämlich verschwinden. Und Lenou schreibt gegen dieses Verschwinden ihrer Freundin an. Sie will mit der Macht des Wortes, mit dem Schreiben, die Realität des Verschwindens auslöschen.
Lila will wie immer zu weit gehen, dachte ich. Sie übertrieb die Sache mit den Spuren maßlos. Sie wollte nicht nur verschwinden, jetzt, mit 66 Jahren, sondern auch das ganze Leben auslöschen, das hinter ihr lag. Ich war unglaublich wütend. Mal sehen, wer diesmal das letzte Wort behält, sagte ich mir. Ich schaltete den Computer ein und begann, unsere Geschichte aufzuschreiben. In allen Einzelheiten, mit allem, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Immer wieder bestimmt Eifersucht die Beziehung der genialen Freundinnen. Lila beneidet Lenou darum, an der renommierten Scuola Normale von Pisa studieren zu können. Und Lenou muss entdecken, dass die nicht durch die akademische Kultur geformte Lila besser mit Sprache umgehen kann als sie. Eines Tages vertraut Lila, inzwischen längst verheiratet, Mutter eines Sohnes und mitten in einer Ehekrise, Lenou ihre Tagebücher an.
Im Zug öffnete ich die Blechschachtel, obwohl ich geschworen hatte, es nicht zu tun. Sie enthielt 8 Schreibhefte. Schon nach den ersten Zeilen fühlte ich mich schlecht. In Pisa wuchs mein Unbehagen von Tag zu Tag, von Monat zu Monat mehr. Jedes von Lilas Worten ließ mich kleiner werden. Jeder Satz, auch die sie noch als Kind geschrieben hatte, schien meinen Sätzen jeden Sinn zu nehmen. Nicht den damaligen, sondern den heutigen. Und zugleich regte jede Seite mich zu eigenen Gedanken, eigenen Ideen, eigenen Texten an, als hätte ich bis dahin in einer zwar emsigen, doch ergebnislosen Stumpfheit gelebt. Ich lernte diese Hefte auswendig und am Ende spürte ich durch sie die Welt der Scuola Normale stärker. Die Freundinnen und Freunde, die mich schätzten, den herzlichen Blick derjenigen unter den Professoren, die mich ermutigten, immer noch mehr zu tun. Einen allzu behüteten und daher vorhersehbaren Teil der Welt, verglichen mit der stürmischen, die Lila unter den Lebensbedingungen des Rione, des Viertels, auf zerknitterten, fleckigen Seiten mit ihren hastigen Zeilen zu erkunden vermochte.
Der Widerstreit zwischen dem vitalen Erbe Neapels und der formelhaften Hochkultur setzt sich bei Lenou ein Leben lang fort. Aller Rivalität zum Trotz ist sie niemandem näher als Lila. Letztendlich ist es Lilas Ausdrucksfähigkeit, die sie dazu bringt, nach ihrer eigenen Stimme zu suchen und selbst zu schreiben.
Um seine Position zu finden und seine Identität auszubilden als wirklich eigene, muss man ja rivalisieren, also in den Wettkampf treten, um sich zu zeigen, um nicht unterzugehen, sich nur zu verstecken, sondern zu erproben, wer man ist, wer man wirklich ist. Und da spielt es dann natürlich eine Rolle. Wer hat die Nase vorn? Ja? Aber auch natürlich Niederlagen zu erleben und die zu bewältigen und zu ertragen.
Die Mischung aus gelehrten Anspielungen, süffigem Erzählen und zeitgeschichtlichen Umbrüchen, die ins Private gewendet werden, erklärt den enormen Erfolg von Elena Ferrantes Tetralogie. Auf insgesamt über 2400 Seiten werden 2 Frauenleben in all ihren Facetten erforscht. Panische Ängste, so zerschlissen wie die eigene Mutter zu enden, kommen ebenso vor wie Begehren, Rachegelüste, Erfahrungen von Entgrenzung und Gefühle von Ablehnung und Schuld ausgelöst durch die Geburt eines Kindes. Und immer wieder archaischer Neid, auch zwischen Freundinnen.
Und dann kann man eben verstehen, natürlich, was Freundschaften eben immer auch ausmachen, nämlich Ähnliches, was die Liebesbeziehungen ausmachen. Zum Beispiel Ambivalenz, ne? Also dass dieses intime Gefühlsverhältnis zwischen Zweien auf Dauer, so sagt's Freud, tatsächlich immer auch einen Bodensatz an feindseligen Gefühlen beinhaltet, ja, die dann vielleicht abgewehrt werden, weil sie Probleme bereiten, aber auf jeden Fall immer da sind.
Wie Bewunderung in Hass umschlägt, davon erzählt Margaret Atwoods Roman Katzenauge, der 2017 auf Deutsch herauskam. Die Kanadierin, 1939 in Ottawa geboren, genießt spätestens seit Reporter Mark-Kultstatus. Katzenauge ist eines der besten Bücher über die Qualen einer Freundschaft. Während bei Elena Ferrante auch Glücksmomente und innige Verbundenheit eine Rolle spielen, geht es hier nur um Abhängigkeit. Die 8-jährige Elaine stammt aus einem unkonventionellen Haushalt. Ihr Vater ist ein renommierter Zoologe und arbeitet an der Universität. Die Mutter forscht gemeinsam mit ihm. Jahrelang lebt die Familie isoliert in der kanadischen Wildnis. Als Elaines Eltern sich in Toronto niederlassen, sorgen sie für Unmut, weil sie nicht in die Kirche gehen. Unvorstellbar in den 1940er Jahren. Und Elaine, die nur mit ihrem Bruder aufgewachsen ist, lernt erstmals gleichaltrige Mädchen kennen.
Grace wartet dort und Carol und vor allem Cordelia. Wenn ich das Haus erstmal verlassen habe, gibt es vor ihnen kein Entrinnen mehr. Sie sind im Schulbus, Cordelia steht dicht neben mir. Steh gerade, die Leute gucken schon, flüstert sie mir ins Ohr. Carol ist in meiner Klasse. Und sie hat die Aufgabe, Cordelia zu berichten, was ich den ganzen Tag lang mache und sage. Sie sind in der Pause da und beim Mittagessen im Keller. Sie machen Bemerkungen über das Essen, das ich bei mir habe, wie ich mein Sandwich halte, wie ich kaue. Auf dem Nachhauseweg von der Schule muss ich vor oder hinter ihnen gehen. Vor ihnen ist schlimmer, weil sie dann darüber reden, wie ich gehe, wie ich von hinten aussehe. Geh nicht so krumm, sagt Cordelia. Schlenker nicht so mit den Armen.
Diese feindseligen Gefühle, also dort bei Edward ist ja so, wenn es so eine abhängige, das ist ja eine extrem abhängige Beziehung, dass es da dann darum geht auch, dass ein inneres Verhältnis eben projektiv mit dem anderen ausgelebt wird. Und wahrscheinlich beide. Also dann gibt es diese besondere Abhängigkeit, dass also ein Teil des eigenen Selbst der anderen Person zugeschrieben wird, und man sich dann in die jeweils entgegengesetzte Position gerät und es dann zu diesen ja quälenden, sadistischen und trotzdem abhängigen Beziehungen kommt, ja, und das macht diese hohe Bindungskraft aus und das verleiht dann quasi der anderen auch die Macht, weil es eben einem inneren Selbstverhältnis entspricht.
Was hier vor sich geht, ist ein Geheimnis. Es geht nur uns vier etwas an. Es preiszugeben wäre die größte, nie wieder gut zu machende Sünde. Wenn ich jemandem davon erzähle, werde ich für alle Zeiten ausgestoßen sein. Aber Cordelia tut all diese Dinge. Oder hat diese Macht nicht etwa, weil sie meine Feindin ist? Weit gefehlt. Ich weiß, wie Feinde sind. Auf dem Schulhof gibt es Feinde. Sie schreien sich an. Im Krieg gab es Feinde. Gegen Feinde kann man Hass empfinden und Zorn. Aber Cordelia ist meine Freundin.
Vor dem Hintergrund kann man noch mal sagen, ja, was kann die Freundin repräsentieren? Was ist die Freundin? Also sie könnte das Ich-Ideal zum Beispiel oder etwas davon. Natürlich überlagern sich diese Schichten alle, aber wenn man sie mal herausgreifen will, das Ich-Ideal repräsentieren, also eine Variante oder eine Version des gewünschten besseren Selbst sein, oder aber sie muss sie nicht, sondern sie kann auch gleichartig sein, also wie eine Erweiterung des Ich. Es kann aber auch natürlich das Abgewehrte sein, also das eigene Abgelehnte, was man auch in der Freundin also finden kann und damit Erfahrungen machen kann.
Cordelia hat mich gern. Sie möchte mir helfen. Alle wollen das. Sie sind meine Freundinnen, meine besten Freundinnen. Ich habe vorher nie welche gehabt und ich habe schreckliche Angst, sie zu verlieren. Ich möchte ihnen gefallen. Hass wäre einfacher gewesen. Bei Hass hätte ich gewusst, was ich tun muss. Hass ist klar und metallisch, einhändig, unerschütterlich, nicht wie Liebe.
Es dauert lange, bis sich Elaine aus dem grausamen Bann der Freundin lösen kann. Denn die scharfsinnige, schlagfertige Cordelia fasziniert sie. Es kommt zu einem Machtkampf, an dem Elaine fast zugrunde geht. Erst als sie auf ein anderes Gymnasium wechselt, lässt die Kraft der anderen nach. Und einige Jahre später dreht sich das Verhältnis plötzlich um.
Hör auf damit, sagt Cordelia scharf. Ich bin überrascht, wie viel Vergnügen es mir macht, zu wissen, dass sie so unsicher ist. Zu wissen, dass ich so viel Macht über sie habe. Womit? Frage ich. Das ist kein Spiel. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dir sauge ich das Blut nicht aus. Du bist doch meine Freundin. Sei nicht kindisch, sagt Cordelia. Sie will mir Autos zeigen, die der Kloos-Familie gehören könnten. Aber ich habe keine Lust mehr. Ich habe einen viel dichteren, boshafteren kleinen Triumph in den Händen. Energie ist zwischen uns hin und her gegangen. Und ich bin die Stärkere.
Cordelia ist jetzt ihre liebste Feindin. Denn trennen kann sich Elaine immer noch nicht von ihr. Viele Jahre später landet Cordelia in der Psychiatrie. Elaine, inzwischen eine bekannte Malerin, besucht sie, aber lässt dann voller Schuldgefühle den Kontakt abreißen. Ihr Leben lang kreist sie um diese Freundschaft. Allen Verwerfungen zum Trotz ist sie überzeugt, niemandem war sie je näher. Auch in der deutschsprachigen Literatur haben in den letzten Jahren Freundinnen an Prominenz gewonnen. Es gibt die eingeschworenen Freundinnenpaare von Judith Herrmann. Die über alle Lebenskatastrophen miteinander verbundenen Ehefrauen und Mütter von Zsuzsa Bank und die mit sich selbst in analytische Zwiegespräche tretenden Frauen von Marlene Strerowitz, die den Selbstfindungsprozess feministisch wenden. Oft ist es weibliche Solidarität, die es ihren Protagonistinnen erlaubt, sich mit ihrem Ich zu behaupten. Stärker in die Kindheit zurückführt der Roman Quasi-Kristalle von Eva Menasse, der 2013 erschien. In ihrem Wohnzimmer im Berliner Westen erzählt die 50-jährige Wienerin.
Ja, dieses erste Kapitel von Quasi-Kristalle ist natürlich durchaus ein bisschen autobiografisch, obwohl sich das nicht ganz genau so zugetragen hat. Aber ich glaube, interessiert hat mich daran, dass man in diesem jungen Alter vielleicht Beziehung auch einübt mit den Freundinnen. Das ist das Erste, wo es so große Schmerzen, Verletzungen und auch Kämpfe gibt, wie man sie dann später in den Liebesbeziehungen wiederholt, aber denen man in so einem jugendlichen Alter ja erst einmal sehr direkt ausgesetzt ist und auch sehr erschrickt über das, was da mit einem selbst und auch mit der anderen passiert, also Aggressionen, Wut, aber auch Eifersucht.
Die Tage mit Xane vergingen kaum anders als vorher. Trotzdem fühlte Judith sich irgendwie gesichert, nicht nur stabiler, sondern auch weiter weg, wie ein Boot in fremdem Hafen. Abends blieben sie lange auf und spielten ihre paar Schallplatten, dann schliefen sie in den Vormittag hinein, lagen später im Garten, warfen mit Steinen auf die Regentonne und unternahmen einen halbherzigen Versuch, ein Baumhaus zu bauen.
Ja, die zwei sind schon ein Amazonenduo, wie das ja auch im Text heißt. Jede hat ihr Geheimnis. Die eine fühlt sich, also Xane fühlt sich eigentlich Judith unterlegen, weil sie doch die deutlich bürgerlichere ist und das auch spürt. Und Judith wiederum hat diese ganzen Familiengeheimnisse, also diesen Vater, der sie brutal schlägt und misshandelt, und die verrückte Mutter, die sie aber gleichwohl liebt. Und ich glaube, jede sieht in der anderen ein besseres Selbst. Also Xane wäre gern so cool und auch frech und großmäulig, wie Judith das ja außerhalb ihrer Familie problemlos schafft. Und andererseits, glaube ich, beneidet Judith Xane um dieses selbstverständliche sich einpassen können. Und das ist eben auch das, was so eine Mädchenfreundschaft in diesem Alter dann so archaisch macht, weil man das, was man am anderen so bewundert, auch gleichzeitig so besonders hassen kann. Also das schlägt wirklich mit, das kann erbarmungslos umschlagen, und so ist es ja auch in dieser Geschichte.
Bei Eva Menasse geht es ähnlich wie bei Margaret Atwood um Ausgrenzung. Die dritte Freundin im Bunde, Claudia, wird links liegen gelassen, weil Judith Xane für sich alleine braucht. Aber Xane hat längst einen Jungen im Kopf. Außerdem will sie unbedingt auf eine andere Schule gehen. Judith soll mit ihr auf das neusprachliche Gymnasium wechseln, ohne Claudia.
Mädchen haben schon oder Frauen haben schon eine bestimmte psychische Gewalt auch in Beziehungen. Das wissen wir ja. Es wird immer davon geredet, dass die
Männer zuschlagen, grosso modo, aber die Frauen sind natürlich alles andere als ohne. Und ich glaube, dieses Strippenziehen und dieses Manipulieren, das lernen die Mädchen auch in der Pubertät und in diesen Freundschaften und in diesen Krisen, die es da auch gibt. Also ganz schlimm sind ja immer Dreierkonstellationen, so wie es in der Geschichte geschildert ist. Also Dreierkonstellation ist sehr beliebt und sehr gefährlich. Wahrscheinlich genau, weil sie so volatil ist oder so fluide.
Ein guter Kerl, hatte Xanes Mutter einmal über Claudia gesagt. Und seither begannen Xane und Judith ihre kurzen, vergifteten Duette oft mit der Frage, wie es wohl unserem guten Kerl geht. Heute war ich mit der Oma in den Schwammerln, würde zum Beispiel die andere antworten. Eine Ansichtskarte von Claudia aus Volksschulzeiten zitierend. Aber da sie älter und boshafter wurden, sagte inzwischen die erste,
wahrscheinlich mistet sie den Stall aus.
Und die zweite spann weiter
und wäscht sich nachher die Haare mit Kernseife.
Woraufhin die eine ergänzte, du meinst die Schamhaare. Und die andere schon unter gepresstem Gelächter antwortete, hoffentlich wäscht sie nicht ihrem Opa die Schamhaare mit Kernseife. Denn die beiden hatten vor kurzem, nur auf der Basis eines Fotos befunden, Claudias Großvater sehe aus wie ein Kinderschänder.
Mit spitzer Zunge lästern Xane und Judith über ihre Freundin, was ihren Zusammenhalt stärkt. Dabei haben sie insgeheim Angst, selbst einmal so ausgeschlossen zu werden. Denn allein kommt keine von beiden zurecht.
Vielleicht bringt es nochmal das Stichwort Angst auch dazu, ne? Dass diese Entwicklungsaufgaben ja auch große Ängste hervorrufen, ja, und man eben Angst hat vor dem Fremden, vor dem Neuen und dass das dann manchmal auch zu sehr bindet oder man ängstlich gebunden ist, darin verharrt und es schwer wird, sich davon zu lösen und ins Neue aufzubrechen, ja, dann wird die Freundin fast wie so eine Familie oder das Familiale, wo man ja eigentlich von der Familie sich gelöst hat, um mit der Freundin das weiter zu bewältigen. Da wiederholt sich dann etwas zu sehr, könnte man sagen, und das neue Schöpferische ist sehr wenig vertreten.
Literarisch sind Freundinnen auch deshalb so ergiebig, weil sie gemeinsam ihre Weiblichkeit austarieren. Auch da kann etwas Abgründiges hineinspielen. Mädchen vergleichen sich, um dem eigenen auf die Spur zu kommen.
Das stimmt, ja, weil man da beginnt, die Klamotten auch zu tauschen. Und dann gibt's natürlich Freundinnen, mit denen kann man nicht die Klamotten tauschen, weil die einfach völlig anders gebaut sind. Viel größer, viel kleiner oder auch viel dicker oder haben mehr Busen oder weniger oder eine ganz andere Figur. Das stimmt, man kennt einander unglaublich gut, ja, bis zum Geruch auch.
Wer ist schöner und attraktiver? Und was heißt das überhaupt? Gleichaltrige Jungen gehen wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn eher angeln oder messen körperlich ihre Kräfte. Die Machtverhältnisse bei Mädchen scheinen verklausulierter. Es sind die dunklen und die hellen Seiten, die Schriftstellerinnen an Frauenfreundschaften umtreibt.
Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin um Parteien zu kaufen, um Parteien zu kaufen und sich auch zu laufen durch die Straßen latschen und sich auch zu quatschen, sprich die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste.
Zwei Freundinnen aus der Wirklichkeit, die eine gleichberechtigte, enge Freundschaft führten, sind Gerda Taro und Ruth Zerf. Gerda Taro, die erste Kriegsfotografin überhaupt, war die Gefährtin des ungarischen Fotografen André Friedmann, für den sie das Pseudonym Robert Kappa erfand. Kappa hatte aber zuerst die betörende Ruth in einem Pariser Café entdeckt und wollte sie als Modell engagieren. Ruth nahm Gerda zu der Verabredung mit. Es gibt einen Roman über Gerda Taro, in dem Ruth Zerf eine zentrale Rolle spielt. Das Mädchen mit der Leica von Helena Janecek. Ich besuche die Schriftstellerin in der Kleinstadt Gallarate bei Mailand. Ein beschaulicher Ort mit einer Basilika und einer Piazza. Seit vielen Monaten bestimmt Corona den Alltag der Region. Die Straßen sind ausgestorben.
Und hier sind eben dann Fotos schon.
In ihrer Wohnung säumen Bücherregale die Wände. Zwei Katzen streifen umher. Ein paar Zimmer weiter übt ihr Sohn Schlagzeug. Helena Janicek, 1964 geboren, ist seit ihrer Jugend in Italien zu Hause und längst eine italienische Autorin. Aber sie stammt wie ihre Heldin Gerda aus einer polnisch-jüdischen Familie und wuchs in München auf. Gerda Taro und Ruth Zerf bildeten ein eingeschworenes Bündnis.
Ja, also Ruth ist 5 Jahre jünger als Gerda und
gut sich kennenlernen in Leipzig. Das heißt, Ruth ist noch Gymnasiastin und Gerda kommt aus Stuttgart und ist eine erwachsene, selbstsichere, faszinierende Frau. Das macht einfach die Anziehungskraft auch von Gerda auf Ruth aus. Wobei, also was interessant ist, also auch ihre Freundschaftsbeziehung ist eben auch nichts, was man in so einen Stereotyp von Frauenfreundschafts-, Mädchenfreundschaftsbeziehungen oder Frauenfreundschaftsbeziehungen irgendwie hineinstopfen kann, weil Ruth war ja irgendwie genauso attraktiv wie Gerda und war auf ihre Art und Weise auch jetzt nicht die graue Maus und die unsichere Person, also an Gerdas Seite, hat aber einen ganz anderen Charakter gehabt als Gerda. Also war einfach irgendwie eine weniger abenteuerliche Person, auch wenn sie dann eben selbst sich engagiert hat im Widerstand in Deutschland. Und das fand ich mal auch ganz interessant, also dass die Rollen auch nicht so klar verteilt sind.
Zweifellos war sich Gerda ihrer Wirkung bewusst und ganz in ihrem Element, wie ein Zierfisch im Aquarium, jedoch auf ihre eigene Art, offen. Ohne jedes Kalkül, arglos geradezu. Es gefiel ihr nun einmal, attraktiv und umworben zu sein. Und vor allem gefielen ihr bestimmte Jungs. Doch machte sie daraus weder einen Hehl noch eine große Sache. Findest du Georg nicht umwerfend? Ist mir noch nie passiert, dass mir so ein Grünschnabel gefällt. Hast du ihn schon mal in Betracht gezogen? Der schaut mich nicht mal an. Du kannst es mir ruhig sagen, na los. Ich bin auch nicht beleidigt. Was willst du hören? Dass die anderen mit Georg Kuritzkes nicht mithalten können? Er gefällt dir, was? Aber ich überlasse dir gern Willi Czardak. Den Dackel? Na, schönen Dank. Sie wären nicht Freundinnen geworden, hätte sich zwischen ihnen nicht in kürzester Zeit diese Offenheit eingestellt und Ruths ersten Eindruck bröckeln lassen. Das Püppchen aus Stuttgart war nicht nur viel lustiger als all die anderen gerüschten Gänse am Gymnasium, die nichts anderes im Kopf hatten als Mode, Filmstars und Verehrer. Wenn möglich gut aussehend und aus gutem Hause, damit man sich mit ihnen schmücken konnte. Ansonsten allesamt lächerlich. Sie war anders.
Ja, was sie gerne auszeichnet, ist ihre Lebenskraft und auch ihre Lebenslust auf jeden Fall. So eine Willensstärke und der Rest sind dann irgendwie auch Dinge, die zum Teil ja in unserem allgemeinen Verständnis eigentlich nicht zusammengehen, also wie ihre sehr kokette, spielerische Seite auf der einen Seite und ihre unglaubliche Courage auf der anderen Seite, ihr sich voll einsetzen und gleichzeitig dann eben immer wieder auf sich zurückzukommen und all diese Dinge, die eben so ihre Faszination und ihre Widersprüchlichkeit irgendwie ausmachen und weshalb ich einfach dachte, die schönste Art und Weise, sie darzustellen, sei eben durch den Blick anderer Menschen, also um sie dann nicht eben auch nochmals irgendwie festzunageln auf irgendetwas, was dann eben nur aus einer Perspektive irgendwie erzählt wird.
Weil Gerda und Ruth in sozialistischen Jugendorganisationen aktiv sind, müssen sie fliehen, landen in Paris, halten sich mühsam mit Schreibarbeiten über Wasser, bis Gerda das Fotografieren lernt und sich in Kappa verliebt. Als sie schwanger wird, steht Ruth ihr bei der Abtreibung bei. Liebesnöte hin oder her, politisch ist Gerda hellwach. Dass sie den spanischen Bürgerkrieg dokumentieren muss, steht für sie außer Frage. War es Unachtsamkeit, war es Draufgängertum, dass sie auf einen Lastwagen sprang, das Gleichgewicht verlor und von einem republikanischen Panzer zermalmt wurde? Zu ihrer Beerdigung in Paris kamen Zehntausende. Mit Robert Capa, Louis Aragon und Pablo Neruda an der Spitze wurde der Trauerzug zu einer Demonstration gegen den Faschismus. Ruth fühlte sich, wie Janicek es versteht, von der Freundin im Stich gelassen.
»Sieh dir Capa an, dieses Häufchen Elend«, grollte sie derjenigen, die sich nicht mehr wehren konnte, und kniff die Lider noch fester zusammen. »Und deine Familie«, du hast nie erwähnt, dass deine Mutter krank ist und ich mich jetzt um deinen Vater kümmern muss, dem ich in meinem Leben nur ein paar Mal guten Tag gesagt habe. Was hast du denn geglaubt, Gerda? Dass du unverwundbar bist?
Deswegen war es mir irgendwie eben auch wichtig, den Blick von einer Frau auf diese Frau irgendwie zu haben. Ruths Blick auf Gerda, der so der Blick einer Frau auf eine andere Frau ist. Aber eben auf eine Frau, die eben gerade durch diese, ja, auch sehr leidenschaftliche Seite einer Freundschaft, die man gerade in so jungen Jahren schließt, dann auch irgendwie sehr leidenschaftlich enttäuscht war von Gerda. Und dennoch hat Ruth einfach einen weniger verklärten Blick auf Gerda, ne? Weil eben die beiden Ex-Freunde oder Ex-in-sie-Verliebten, also der Dackel und Georg, auch irgendwie mehr ihre schöne Erinnerung irgendwie wahren möchten. Und bei Ruth sind einfach diese Filter, diese Verklärungsfilter nicht da. Deswegen sieht sie einfach auch die problematischen Seiten von Gerda irgendwie schärfer und ist dennoch eben unglaublich traurig.
Man könnte stundenlang versuchen, ein Rätsel zu lösen. Man könnte billig Flüge buchen und in der Sonne dösen. Und man könnte richtig.
Eine Freundin zu verlieren ist äußerst schmerzhaft, denn so wie sie ist keine. Auf die ein oder andere Weise bleibt sie einem dann aber doch erhalten. Und sei es, weil man sich in seinem Innern mit ihr unterhält.
Unwillkürlich presst Ruth die Lippen aufeinander. Denn plötzlich hört sie Gerdas hell sprudelnde Stimme. Kommt schon, nur nicht den Mut verlieren.
Sie hörten Geliebte Feindin, Freundinnen in der Literatur. Ein Feature von Maike Albart.
Und nichts könnte uns trennen, gar nichts auf der Welt.
Regie Günther Maurer. Es sprachen Julia Stanueva, Silvia Passera, Christine Kiefel und Hede Beck.
Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden.
Ton und Technik, Claudia Peike. Redaktion, Anja Brockert. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2020.
Vielen Dank.